D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Und wir wollen heute wissen, wie rechts ist Deutschland? Es sind traurige Nachrichten, nicht nur in den letzten Tagen und Wochen natürlich. Da waren es aber auffällig viele. Flüchtlingsunterkünfte werden angegriffen, Asylbewerber mit Steinen beworfen, Helfern wird die Arbeit schwer gemacht. In sozialen Netzwerken wird offen gegen Ausländer gewettert und gehetzt. Und das Innenministerium, das hat gerade erst verlauten lassen, die Zahl der Todesopfer rechtsextremer Gewalttaten in Deutschland war in den letzten 25 Jahren größer als gedacht. Seit 1990 hat es in diesem Zusammenhang 75 Morde gegeben. Tja, und dann sind da natürlich auch noch verhältnismäßig neue rechtspopulistische Gruppen wie Pegida oder Parteien wie die AfD. Ist das nur ein Eindruck oder hat es tatsächlich einen Rechtsruck gegeben in Deutschland? Wenn ja, woran liegt das und was kann man dagegen tun? Darüber sprechen wir in dieser Redaktionskonferenz. Ich bin Kaline Thürhoff und wünsche einen schönen Donnerstagabend.
D-Radio Wissen.
In Brandenburg ist eine Flüchtlingsfamilie gerade erst einem Brandanschlag entgangen. Da haben Unbekannte vor ihrer Tür eine mit Brandbeschleuniger getränkte Zeitung angezündet. In Dresden haben Mitarbeiter vom Roten Kreuz eine Zeltstadt für Flüchtlinge aufgebaut und wurden dabei angegriffen. In Sachsen sind Steine auf ein Asylbewerberheim geflogen. In Thüringen wurden 4 Syrer bei einem Angriff auf offener Straße verletzt. Und das sind nur ein paar der schlechten Nachrichten aus den letzten Tagen und Wochen, in denen Ausländerhass und Fremdenfeindlichkeit eine Rolle spielen. Was ist da los, wollen wir heute wissen. Liegt es am Medienecho, das gerade nur besonders groß ist, oder nimmt die rechte Gewalt in Deutschland tatsächlich zu? Unsere Reporterin Jenny Rieger hat versucht, das herauszufinden. Was ist dein Ergebnis, Jenny?
Ja, das ist tatsächlich relativ schwierig zu sagen. Man sollte eigentlich denken, wir gucken die Zahlen an und dann wissen wir sofort Bescheid. Man kann schon sagen, dass rechte Gesinnung in letzter Zeit zunimmt. Also die Pegida-Demos sind ja da ein gutes Beispiel dafür. Aber was rechte Gewalt und Straftaten angeht, ist es gar nicht mehr so eindeutig. Da kommt es dann drauf an, wen man so fragt.
Rechtsextremismus und auch rechte Gewalt ist immer etwas, was in Konjunkturen verläuft.
Also einen markanten Anstieg oder einen kontinuierlichen Anstieg können wir aktuell nicht verzeichnen.
Was die Beratungsprojekte für Opfer rechter rassistischer Gewalt in den ostdeutschen Bundesländern und in Berlin beobachten, ganz klar ja, es gibt einen Anstieg.
Ja, das waren gerade ein Politikwissenschaftler, dann jemand vom BKA, also Bundeskriminalamt, und eine Dame von einer Opferberatungsstelle. Und die sind sich zwar alle drei einig, dass die Zahlen der Übergriffe auf Flüchtlinge und Anschläge auf Flüchtlingsunterkünfte und sowas zugenommen haben, aber so längerfristige Trends, da ist diese Frage gar nicht so einfach zu beantworten.
Aber man hört doch eigentlich ständig Zahlen, oder? Sind die da nicht eindeutig?
Nicht wirklich. Ein Beispiel ist die Statistik vom letzten Jahr, von 2014. Da sind im Moment 10.541 rechtsextreme Straftaten verzeichnet. Das sind aber vorläufige Zahlen. Also die müssen nochmal überprüft werden und dann wahrscheinlich werden sie auch nach oben korrigiert. Mhm. Und dann landen wir wahrscheinlich wieder bei 17.000. So war es nämlich in den letzten 5 bis 6 Jahren auch. Und deswegen sagt auch das BKA, abgesehen von diesen jüngsten Angriffen auf Flüchtlinge und Asylbewerberheime gibt es keinen längerfristigen Anstieg.
Okay, aber die Opferverbände, die sehen das dann anders. Ist ja gerade schon angeklungen.
Ja, genau. Und das liegt eben daran, dass die Zahlen aus verschiedenen Quellen kommen. Das BKA arbeitet da mit den offiziellen Polizeistatistiken und diese Opferverbände erheben aber ihre eigenen Zahlen. Also die bekommen ihre Informationen direkt von den Opfern, die bei denen Hilfe suchen. Und deswegen kommen die auch so an Daten ran, von denen die Polizei gar nichts erfährt. Das sagt zumindest Sabine Seib, die ist vom Opferverband Reach Out Berlin.
Gerade bei rassistisch motivierter Gewalt, aber auch zum Beispiel bei Angriffen gegen Aktivistinnen, die sich gegen die Rechtsextremisten stellen, also Antifaschisten sind es meistens, ist es so, dass die sich einfach scheuen, zur Polizei zu gehen, weil sie Angst haben, entweder selbst kriminalisiert zu werden oder weil Opfer rassistischer Gewalt vorher schon schlechte Erfahrungen überhaupt mit Behörden machen mussten, diskriminiert wurden, ihnen nicht geglaubt wurde oder wie auch immer. Das heißt, wir erfahren auch über Fälle, die eben nicht zur Anzeige gebracht werden.
Ja, und deswegen gehen auch die Zahlen so auseinander. Und nochmal ein Beispiel sind eben die Todesopfer durch rechte Gewalt, die du vorhin schon erwähnt hattest. Mhm. Die Bundesregierung hat da ja die Zahl 75 Menschen, die da gestorben sind, seit 1990. Der Tagesspiegel und Zeit Online haben aber auch recherchiert und bei denen ist die Zahl schon mal viel höher, nämlich bei 156 Opfern. Und die Amadeo-Antonio-Stiftung aus Berlin hat da auch nachgeforscht und die kommt sogar auf 184 Opfer seit 1990.
Woher kommen denn die offiziellen Zahlen?
Ja, die kommt von der Polizei in den einzelnen Bundesländern und da gibt es die Kategorie PMK, also politisch motivierte Kriminalität und die wird dann nochmal unterteilt in einzelne Phänomenbereiche. Christoph Kopke ist Politikwissenschaftler am Moses-Mendelssohn-Zentrum in Potsdam und der erklärt das so.
Das ist eine Eingangsstatistik, das heißt, die Straftat passiert, die Polizei guckt, findet, aha, das ist für uns irgendwie politisch, wir sortieren das dem und dem Phänomenbereich zu, also links, rechts oder Islamismus, Ausländer, je nachdem. Und dann geht das in diese Eingangsstatistik rein. Wenn jetzt hinterher vor Gericht was ganz anderes rauskommt, wird in der Regel die Statistik nicht mehr geändert.
Okay, das heißt, in der Statistik gibt es vielleicht auch Straftaten, die als extremistisch gelabelt sind, auch wenn sie es gar nicht waren?
Ja, das kann passieren. Und umgekehrt eben auch. Also wenn der rechte Hintergrund einer Straftat nicht sofort erkannt wird, dann wird sie vielleicht in der Statistik erstmal unter einer anderen Überschrift vermerkt, zum Beispiel als normaler Raubüberfall. Und das Problem ist, es gibt eben auch Straftaten, bei denen gar nicht so einfach zu beurteilen ist, ob sie jetzt politisch motiviert war oder nicht. Und die Polizei arbeitet da natürlich ganz gerne mit eindeutigen Tatumständen. Oliver Krambrich leitet die Gruppe SD1 beim Bundeskriminalamt. Die befasst sich mit PMK links und rechts und der sagt dazu.
Wenn ein Kollege beispielsweise erkennt, es ist eine Synagoge oder eine Moschee oder ein Parteibüro von einer links- oder rechtsextremen Parteien, in Anführungszeichen, kann man zuordnen, dass es möglicherweise einen politischen Hintergrund der Tat hat. Oder der Täter selbst lässt durch Parolen, entweder geschmiert oder gesprüht, oder die er bei der Tat selbst ausruft, erkennen, dass es ihm um eine politisch motivierte Tat geht.
Ja, aber wenn der Täter eben einen Ausländer überfällt und ausraubt und dabei keine rechten Parolen schreit, dann ist es eben nicht mehr so einfach. Dann ist eben die Frage, war das jetzt eine rassistische Tat oder wollte der Angreifer nur Geld haben?
Verstehe, es gibt also möglicherweise eine Dunkelziffer.
Ja, und die ist vielleicht auch gerade jetzt ziemlich hoch, weil eben auch Menschen fremdenfeindliche Straftaten begehen, die man jetzt nicht unbedingt als Neonazis bezeichnen würde. Das sagt eben auch Sabine Seib vom Opferverband Berlin. Es gibt weniger Tabus und Rechtssein ist jetzt irgendwie wieder ein bisschen salonfähiger geworden.
Hat unsere D-Radio-Wissen-Reporterin Jenny Rieger recherchiert. Ob es wirklich mehr rechtsextreme Straftaten gibt, ist also schwer zu sagen. Wie gehen wir um mit dem Rechtsextremismus in Deutschland? Wir können gegen ihn demonstrieren, wir können uns für Flüchtlinge engagieren, wir können Spenden helfen und zeigen, Flüchtlinge sind willkommen hier. Wir können versuchen, uns gegen Rechtsextremismus einzusetzen, aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Am Ende bleibt dann doch oft ein hilfloses und mulmiges Gefühl und wir können froh sein, wenn wir die rechtsextreme Gewalt nur in den Medien mitbekommen. In Mecklenburg-Vorpommern ist das allerdings nicht so einfach. Nirgends siedeln so viele Neonazis wie dort, heißt es in einem neuen Buch der Extremismus-Expertin Andrea Röpke. Und das macht dann den Bewohnern in manchen Dörfern es verdammt schwer, noch ein normales und friedliches Leben zu führen. Unsere Reporterin Almut Knigge ist mal nach Meckpomm gefahren und hat sich angeschaut und erzählen lassen, wie die Rechtsextremen dort das Leben vergiften.
Es könnte eine Szene aus einem sehr, sehr schlechten Mafia-Film sein. Location? Ein alter Forsthof am Waldrand. Der Wind, der von der nahen Ostsee in das kleine Dorf Jamel herüberweht, lässt die hohen Bäume rauschen und das Windspiel am Hause klingeln. Idylle, eigentlich, wenn da nicht die Nachbarn wären. Der Abbruchunternehmer zum Beispiel, 51 Mal vorbestraft, unter anderem wegen schwerer Körperverletzung und der Verwendung verfassungsfeindlicher Symbole. Sein Firmenlogo, ein großer Hammer, der einen Davidstern zerschlägt.
Also wir leben hier unter einer latenten Bedrohungssituation, die psychologisch als auch durchaus mal ganz körperlich im Sinne von Übergriffen stattgefunden hat in der Vergangenheit. Ja.
Die tote Ratte, die auf einmal im Briefkasten liegt, bei Birgit und Horst Lohmeier.
Oder einen großen Tierkadaver, der schon in relativ unansehnlichem Zustand war, über den Gartenzaun geworfen wurde.
Oder dass man dem Paar ein Kaufangebot für ihr Haus gemacht hat mit den Worten: Entscheiden Sie sich, solange Sie noch können.
Genau, oder solche Geschichten wie Nötigung im Straßenverkehr, das man sich mit dem Auto vor uns setzt, uns ausbremst und dann ganz langsam in Schlangenlinien vor uns her die Straße hier ins nächste Dorf fährt, sodass wir auch nicht überholen können.
Ganz schlechtes Drehbuch. Voller Klischees, aber leider wahr.
Also das hat uns schon ziemlich überrascht. Also wie durchsetzt die gesamte Gesellschaft hier ist mit rechtsextremen Symbolik, mit Menschen, die diesen Gedankenguten anhängen, mit rechtsextremen Taten.
Jamel, das kleine Dorf kurz vor der Weltkulturerbestadt Wismar, ist mittlerweile zu einer Art Freilichtmuseum des Nationalsozialismus verkommen. Ruhen hier ein Außengrill in Form eines KZ-Verbrennungsofens da, auf einer Scheunenwand steht Dorfgemeinschaft Jamel, frei, sozial, national. Jamel ist kein Einzelfall. Rund 300 Kilometer weiter östlich in Vorpommern. Im geschützten Randobruch leicht der seltene Moorfrosch. Ursprüngliche Landschaften, unberührte Natur, trügerische Ruhe.
Es ist idyllisch, wenn man sich wirklich nur die Rehe vor der Tür anguckt. Aber wenn man hier lebt, dann kann man nicht umhin zu bemerken, was für Autos hier langfahren, was für Nummern an diesen Autos steht. Und wenn man in der Nähe eines Dorfes wohnt, wo man nach und nach begreift, was eine Kameradschaft ist, dann entsteht fast so eine innere Spaltung.
Die Autos, die waren Claudia Feldmann und ihrem Mann Thomas ziemlich bald aufgefallen, als sie vor einigen Jahren aus Berlin in die vorpommersche Provinz zogen. Der Traum vom Eigenheim auf dem Land. Auf den Nummernschildern sehen sie seitdem merkwürdig oft die 88. Ein Code aus der rechten Szene. Der achte Buchstabe im Alphabet ist das H. 88 steht also für HH. Heil Hitler.
Und da kam dann die Idee, dieses Sommerfest zu machen, ausgerechnet in der Hochburg.
Die Hochburg. Das ist ein Bauwagen am anderen Ende des Dorfes, das Hauptquartier der Kameradschaft Borken. Es sind nicht mehr als 10, vielleicht 15 junge Männer. Hier treffen sie sich meist ungestört mit nationalgesinnten Freunden aus der Region, etwa mit der nationalgermanischen Bruderschaft Uckermünde oder der völkischen Kampfgemeinschaft Eggesin und machen Wehrsportübungen im Wald. Danach holen sie die Kinder von der Kita ab und bringen die alte Nachbarin zum Arzt.
Uns gibt's noch immer! Und wir haben!
Das Sommerfest im vergangenen Jahr sollte ein Fest der Begegnung werden. Flüchtlinge aus dem Landkreis wurden eingeladen und Gäste aus Polen. Die Grenze liegt ja nur gut 20 Kilometer entfernt. Ein großes Konzert sollte es geben, Ponyreiten, Spiele für die Kleinen, Unterhaltung für Große, ein leckeres Buffet. Nur Grillen mit der Feuerwehr, das wollten die Initiatoren nicht.
Da ging dann der Ärger eigentlich los.
Die Borkener Feuerwehr, das wussten die Feldmanns und ihre Mitstreiter, ist unterwandert von den rechtsextremen Kameraden. Und auf einmal zogen immer mehr Leute ihr Angebot zurück, das Fest zu unterstützen. Frauen aus der Gemeinde wollten zwar Kuchen backen, ihn aber nicht mehr selber verteilen. Im Internet gab es mehr oder weniger offene Ankündigungen der rechtsextremen Kameradschaft, das Fest besuchen zu wollen.
Da haben wir begriffen, jetzt haben wir ihr Territorium betreten. Und das lassen sie sich natürlich nicht gefallen. Weil es gab auch Sprühungen auf der Straße. Borken bleibt braun. Also das war dann Drohung perfekt. Und die ging uns auch in die Knie.
Das Fest hat zwar stattgefunden, aber fast ohne Dorfbevölkerung. Frustriert sind die Feldmanns aber davon,
dass im Prinzip die Zivilgemeinschaft nicht aufsteht, sondern sich davon so tief beeindrucken lässt, dass die Fenster geschlossen bleiben, dass ein Dorf wie ausgestorben ist an einem Tag, wo man zusammen feiern wollte. Das ist das Bedenkliche.
Das heißt, den Kampf um die Wertehoheit haben die Demokraten hier längst verloren.
Klingt fast wie im Horrorfilm. Almut Knigge war für die Radiowissen in Jamel und Borken, zwei Orten in Mecklenburg-Vorpommern, die fest in der Hand von Rechtsextremen sind. Wie rechts ist Deutschland? Ein Blick auf die aktuellen Meldungen hilft schon mal, um da zumindest einen Eindruck zu bekommen. Einen kleinen Überblick haben wir euch ja schon gegeben hier in der Sendung. Das war allerdings nur ein Ausschnitt. Eine ausführliche Übersicht über Meldungen und Gewalttaten aus der rechten Szene gibt es auf der Seite netzgegennazis.de. Da findet man jeden Tag von Montag bis Freitag unter anderem eine Presseschau. Nail Al-Saidi aus der D-Radio Wissen Redaktion hat sich da mal durchgewühlt heute. Nail, welche Meldungen von heute, in denen es um Ausländerfeindlichkeit geht, hast du denn gefunden?
Ja, so einige, und ich habe die mal versucht, etwas zu sortieren. Das war dann auch relativ einfach, weil ziemlich viel beispielsweise in Ostdeutschland passiert ist. In Westdeutschland habe ich nur eine Meldung gefunden, zum Glück, und zwar einmal im Münchner Umland. Dort wurden Hakenkreuze auf Flüchtlingsunterkünfte geschmiert und auch noch der Name Name Hitler. Das soll dort im Großraum München schon des Öfteren passiert sein in der letzten Zeit. Ja, ansonsten alle anderen Meldungen über neue Anschläge auf Asylbewerberheime, die stammen aus Ostdeutschland. Bei der ersten Meldung geht es um eine Unterkunft in Dresden. Da hat jemand eine übel riechende Flüssigkeit versprüht, also so irgend sowas wie eine Stinkbombe oder noch wahrscheinlich noch ein bisschen mehr als nur eine Stinkbombe. Und das Ganze war wohl gemeint als so eine Art Willkommensgeste für die 30 Flüchtlinge, die jetzt heute Abend dort einziehen sollen. Auch dort nicht der erste Anschlag. Am Wochenende sind bei dieser Unterkunft schon die Fensterscheiben eingeschlagen worden. Dann der nächste Anschlag ist passiert in Lunzenau bei Chemnitz. Dort haben Unbekannte ein geplantes Asylbewerberheim unter Wasser gesetzt vor ein paar Tagen. In der ersten Etage wurden die Wasserhähne aufgedreht und dann ist das ganze Haus vollgelaufen. Großer Wasserschaden. 50 Asylbewerber sollten dort im September einziehen. Und das wird wahrscheinlich erstmal nicht klappen.
Ja, oh Mann. Also mal abgesehen davon, dass Ausländerhass eh das Letzte ist. Solche Aktionen verursachen ja nochmal völlig unnötige Kosten und Nerven. Und bis das Haus repariert ist oder eine neue Unterkunft gefunden wird, dauert es vermutlich lange.
Ja. Es gab dann auch noch eine Festnahme in Halberstadt, das liegt in Sachsen-Anhalt. Da wurde ein 17-Jähriger festgenommen worden. Er hatte bei Facebook aufgerufen, einen Anschlag auf die zentrale Anlaufstelle für Asylbewerber zu verüben. Ist zum Glück vereitelt worden, denn die Polizei stand schon eine Stunde nach seinem Post vor der Haustür des Jugendlichen. Und obwohl er anonym das Ganze gepostet hatte, die Polizei, ja, war er schon bekannt wegen ein paar anderer rechtsextremer Taten.
Ja, dann waren sie ja auch ziemlich schnell am Start, die Polizisten.
Ja, die Behörden, die sind anscheinend schon ein bisschen mehr sensibilisiert, wenn es um extreme Gewalt geht. In Sachsen beispielsweise gibt es schon seit 2013 das operative Abwehrzentrum. Die sind spezialisiert auf extreme Gewalt. Egal, ob jetzt von rechten Tätern oder Linken.
Okay, ich weiß, Neil, dass es sich vielleicht etwas schräg anhört in diesem Zusammenhang, aber hast du vielleicht auch noch eine gute Nachricht vom rechten Rand, irgendwas Erbauliches?
Ja, eine Sache habe ich ja noch gefunden. Und zwar von einem Facebook-Fahnder habe ich gelesen, der auf der Suche nach rassistischen Kommentaren im Netz ist. Ist allerdings eine Meldung aus Österreich. Und zwar kämpft dort Sascha Thaler privat gegen Fremdenfeindlichkeit im Netz. Und er ist auch derjenige, der vor ein paar Tagen den 17-jährigen Porsche-Azubi mit einem rassistischen Kommentar angezeigt hat. Und dieser Azubi, der ist daraufhin von Porsche entlassen worden.
Ja, das habe ich mitbekommen. Aber ich habe mir dann so gedacht, jemand, der rassistisch denkt und jetzt auch noch arbeitslos ist, das hört sich auch schon wieder so ein bisschen beunruhigend an.
Ja, das fand dann auch der Facebook-Fahnder Sascha Thaler selber. Es war gar nicht seine Absicht gewesen, dass der Azubi entlassen wird, denn den Ausbildungsplatz zu verlieren, das heißt ja nicht automatisch, dass du vom Rassismus geheilt wirst.
Nee.
Rassismus und Vorurteile kann man ja nur überwinden, wenn man sich dem Fremden mal annähert oder ganz konkret, wenn man die Asylbewerber kennenlernt. Und deswegen hat der Facebook-Fahnder Sascha Thaler jetzt nochmal Kontakte aufgenommen zu dem Ex-Azubi und hat ihn eingeladen zu einem Fußballturnier für Flüchtlinge. Und der 17-Jährige, der soll tatsächlich zugesagt haben.
Na, immerhin. Neil Al-Saidi aus der D-Radio-Wissen-Redaktion mit ein paar aktuellen Nachrichten und Meldungen, die mit rechtsextremen Straftaten zu tun haben. Vielen Dank, Neil.
Bitte.
Woran erkenne ich einen Nazi? Ich habe früher ja mal gelernt, das sind die mit den Bomberjacken, mit den Springerstiefeln und tendenziell eher wenig Haaren auf dem Kopf. So einfach ist es aber schon lange nicht mehr. Den Prototypen des Rechtsextremen, den gibt es kaum noch. Wie das eben so ist mit der Mode, haben sich auch hier die Dresscodes ganz schön verändert. Rechtsextreme können heute aussehen wie Hipster, wie Hip-Hopper, wie Indie-Kids. Und dass sie rechtsextrem sind, das merkt man oft erst, wenn man sie reden hört. Manchmal sogar erst, wenn man sie länger reden hört. Unsere D-Radio-Wissen-Reporter Lena Breuer und Christian Schmidt, die stellen uns hier mal exemplarisch zwei Gruppen vor, die zeigen, wie sich der Rechtsextremismus mittlerweile verändert hat. Einmal die alten Polterer, die offen fremdenfeindlichen der alten Schule von der NPD und dann eine neuere rechtsextreme Gruppierung, die sogenannte Identitäre Bewegung.
Wir lehnen eure Geschichtsbücher ab. Wir wollen unsere Identität selbst wiederfinden.
Wir sind die Bewegung, die auf unsere Identität, unser Erbe, unser Volk und unsere Heimat schaut und erhobenen Hauptes den Sonnenaufgang entgegengeht.
Kriegserklärung. Ein Video der Identitären bei YouTube. Knapp 40.000 Klicks. Es zeigt kitschige Bilder von Sonnenaufgängen, poppige Grafiken von geballten Fäusten.
Heimat, Freiheit, Tradition.
Trotz selbstbewussten Auftretens im Netz, Interviews zu bekommen, wird schwieriger. Journalisten sind in rechten Kreisen nicht gern gesehen. 2013 gelingt es D-Radio-Wissen-Reporterin Lena Breuer, ein Mitglied der Identitären in Düsseldorf zu treffen. Mark, wie er sich nennt, möchte anonym bleiben. Seine Haltung wird schnell klar.
Wir weichen überall zurück, wir relativieren unsere eigene Kultur. Und ich denke, das ist das Hauptproblem. Ja, wir sind gar keine starke Kultur mehr, weil letztendlich unsere Politiker, unsere Medien, unsere Kirchenvertreter, unsere Gewerkschafter, alles wird relativiert, was mal deutsche oder europäische Kultur war oder das ausgemacht hat. Ja, wir geben uns förmlich auf.
Im Netz gibt es viele ähnliche Gruppierungen mit vielen ähnlichen Forderungen. Sie firmieren unter Stichwörtern wie freie Nationalisten oder nationaler Widerstand. Oft sind es Aktionsbündnisse. Es sind immer wieder die gleichen Themen. Angst vor Überfremdung, Angst vor dem Islam, Angst, dass Ausländer besser behandelt werden als Deutsche. Und auffällig oft die Beteuerung, wir sind keine Nazis und auch nicht rechtsextrem. Das sieht Dr. Alexander Häusler anders. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Forschungsschwerpunkt Rechtsextremismus der FH Düsseldorf.
Guckt man so ein bisschen dahinter, dann mischt sich alles zu einer rassistischen Soße, wo ganz deutlich gegen Rassenvermischung argumentiert wird, wo vom Erhalt der eigenen Kultur und Rasse geredet wird. Das ist originär völkischer Rassismus.
Sich nicht als rechtsextrem zu bezeichnen, macht den Einstieg für neue Mitglieder leichter. Und es ist eine gute Strategie, Probleme mit dem Verfassungsschutz zu verhindern. Damit heben sie sich deutlich von der alten Schule ab. In den Reihen der NPD geben die Polterer den Ton an und der ist rau. Wie hier im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern der Abgeordnete Udo Pasteurs, früher Bundesvorsitzender der NPD.
Erst die Deutschen und dann die Gäste und dann erst mal gar nichts und dann die Fremden, die hier als Asylschmarotzer in dieses Land
gehen. Herr Pasteurs, also Herr Pasteurs, Herr Pasteurs, bitte unterbrechen Sie Ihre Rede. Herr Pasteurs, ich erteile Ihnen einen Ordnungsruf und entziehe Ihnen das Wort für diese Sitzung.
Noch deutlicher wird es in den holzvertäfelten Versammlungsstätten der NPD unter Gleichgesinnten.
Dieser muselmanischen Bedrohung entgegenstellen mit Herz, mit Verstand und wenn nötig auch mit Hand, meine Damen und Herren.
Solche Aussagen bringen der NPD immer wieder Verfassungsklagen ein, sagt der Berliner Extremismusforscher Dr. Michael Kohlstruck.
Vollkommen unvereinbar mit allem, was Recht und Gesetz bei uns besagen und natürlich auch mit Menschenrechten, Grundrechten in keiner Weise zu vereinbaren.
Neuere Gruppierungen sind da, zumindest in öffentlichen Auftritten, vorsichtiger. Genauso fremdenfeindlich zwar, aber weniger plakativ. Wie Marc, der schon seit Anfang an bei den Identitären dabei war.
Wir sind keine Islamhasser. Wir sehen durchaus das kulturelle Recht des Islams, dort zu sein, wo die eigentlich sind. Also wir akzeptieren die komplett, aber letztendlich hat der Islam seinen eigenen kulturellen Raum. Und dort gehört als Mehrheitsgesellschaft eigentlich auch hin. Ja. Und so wie wir eben als Europäer unseren Raum haben oder der Asiate seinen Raum hat oder der Japaner, hat der Muslim auch seinen Raum. Ja.
Und der ist dann im Zweifel nicht hier in Deutschland?
Nicht in diesen Mengen.
Was das für das weitere Handeln bedeutet, bleibt im Unklaren, bleibt verwaschen und verschwommen. Es wird aber eine ganz gewisse Stimmung transportiert. Rechtsextremismusforscher Häusler sieht genau darin die Gefahr.
Sie reden selber davon, die Identitären, sie seien die letzte Generation, die jetzt noch handeln könne, um eben das Identitäre, das eigene noch schützen zu können. Und diese Vorstellung des Untergangs, wenn man jetzt nicht sofort handelt, das denke ich, das ist doch sehr bedenkenswert und bedrohlich.
Die D-Radio-Wissen-Reporter Lena Breuer und Christian Schmidt über die Gedankenwelt junger Rechtsextremer in Deutschland. Ihr habt gehört, sie bezeichnen sich oft gar nicht selbst als rechtsextrem. Wenn man genauer hinhört, merkt man aber, sie sind es doch. Die Rechtsextremen in Deutschland verändern sich teilweise, haben wir gehört. Es kommen nicht nur neue rechtspopulistische Gruppen und Parteien dazu. Es gibt auch so Gruppierungen wie zum Beispiel die Identitäre Bewegung zum Beispiel, die sich selbst nicht als rechtsextrem bezeichnet, es faktisch aber ist und sich, auch das ist neu, ganz stark über das Netz organisiert. Facebook, YouTube, Blogs und Flashmobs, so unterhalten rechte Gruppen nicht nur sich selbst, so werben sie auch neue an und verbreiten ihre Botschaften. Und Nail Al-Saidi aus der D-Radio-Wissen-Redaktion, du hast dich heute mal mit genau diesem Bereich beschäftigt. Was ist dein Eindruck? Wie rechts ist das Netz?
Schon ziemlich. Also ich habe mich besonders für diesen Bereich interessiert, wo dann so ein ganz latenter Ausländerhass oder so Fremdenfeindlichkeit dann so umkippt in so ganz handfeste Äußerungen. Ich habe bei meiner Recherche jetzt nicht irgendwie das ganze Netz durchgeklickt, ist ja viel zu groß, sondern ich habe mich einfach mal an die Experten gewendet, die sich damit am besten auskennen. kennen, wie rechts das Netz nun tatsächlich ist. Und zwar habe ich die Leute von netzgegennazis.de angerufen und die beobachten schon seit 2010 den rechten Rand im Internet und schauen jeden Tag auch in die sozialen Netzwerke, was da so passiert. Also nicht nur bei den bekannten Parteien oder bei den Gruppen, die jetzt eh schon, weiß ich nicht, Identitäre heißen oder sich Hools oder sonst wie nennen. Ja, und die haben da schon so die Entwicklung gesehen, dass seit 2 Jahren immer mehr Menschen sich rassistisch äußern und vor allem, dass sie das immer öffentlicher machen. Das hat mir die Chefredakteurin von netzgegennazis.de, Simone Raphael, erzählt.
Grundsätzlich aktuell beobachten wir, dass sich die Sichtbarkeit dieser Postings ändert. Also das heißt, was vor einem Jahr oder so noch eher in geschlossenen Gruppen passiert ist, wo sich dann Menschen, die eindeutig rechtspopulistisch oder rassistisch eingestellt sind, dann absichtlich getroffen haben. Von dort schwappt es halt jetzt immer mehr in öffentliche Foren, in öffentliche Kommentarspalten. Das gab es vorher auch schon, aber es nimmt halt stark an Masse zu. Und das ermutigt halt offensichtlich auch viele weitere Menschen, die auch rassistische Ressentiments haben, entsprechend sich ähnlich zu äußern und dabei auch völlig zu vergessen, dass sie auch im Internet nicht einfach zu Bedrohungen oder Gewalttaten oder ähnlichen Dingen aus rassistischen Gründen aufrufen dürfen.
Woher kommt denn dieser Zuwachs und dieses sich in Sicherheit wiegen, dass schon nichts passieren wird, wenn man sich rassistisch äußert?
Einmal sagt Simone Raphael, dass diese rechtspopulistischen Thesen wieder mehr hoffähig geworden sind, besonders in den letzten 2 Jahren, was da passiert. Einmal ist die AfD total erfolgreich geworden, hat Wahlsiege davongetragen. Dann gab es das Aufkommen der Pegida-Demos, die sehr viele Ängste geschürt haben. Darüber ist viel in den sozialen Netzwerken geredet worden. Da ist dann bei vielen Usern die Hemmschwelle gesenkt worden, auch mal gegen die aktuelle Asylpolitik was zu posten oder was gegen die Flüchtlinge zu schreiben. Ja, und im Netz liegt ja auch schon generell die Hemmschwelle niedrig, um mal das rauszulassen, was man sich so ansonsten im direkten Kontakt mit anderen Menschen nicht zutraut. Ja, Simone Raphael findet, dass das schon eine sehr besorgniserregende Entwicklung ist.
Wenn solche Postings unwidersprochen irgendwo in großer Menge stehen, hören irgendwann die vernünftigen Menschen auf, dagegen zu argumentieren, weil sie den Eindruck haben, das macht hier gerade gar keinen Sinn. Und das ist natürlich für Rechtspopulisten oder Rassisten ein total guter Erfolg, den sie sonst selten haben, dann plötzlich den Eindruck zu haben, wir haben jetzt hier die Meinungsführerschaft übernommen.
Ja, das klingt schon so, als sei das Netz besonders anfällig für Rassismus.
Ja, also auf jeden Fall anfällig, mal schnell Stimmung zu machen, kennt man ja auch vom Phänomen Shitstorm. Simone Raphael findet deswegen total wichtig, dass sich die Internet-User engagieren, also Stichwort digitale Zivilgesellschaft. Die Rechtslage ist ja eigentlich auch ganz klar, Hetze gegen Ausländer und Flüchtlinge ist verboten, aber bislang unternimmt die Justiz da relativ wenig und auch die Betreiber von Netzwerken sind auch noch nicht aktiv genug.
Die NPD macht schon seit Jahren in sozialen Netzwerken Propaganda gegen, wo sie das Thema Kindesmissbrauch nutzen, um mit Leuten in Kontakt zu kommen und dann rassistische Hetze zu verbreiten. Und da beispielsweise haben sich dann auch einfach ein paar Leute zusammengeschlossen und haben gesagt, wir machen eine zweite Facebook-Seite auf, die genauso heißt, also die auch erscheint, wenn man diese NPD-Seite sucht, aber auf der darüber aufgeklärt wird, warum die NPD-Seite sich nicht wirklich um den Schutz von Kindern bemüht, sondern nur rassistische Hetze verbreitet. Das ist niedrigschwellig, schnell gemacht und sehr, sehr effektiv.
Ja, also so einfach kann man sich da auch zur Wehr setzen, indem man einfach mal eine Persiflage macht oder die Internet-User da auf rechten Seiten etwas irritiert. Ansonsten kannst du natürlich, wenn du auch noch was dagegen unternehmen möchtest, gegen rechte Propaganda oder Hetze von rechts, du kannst natürlich in den einzelnen Posts widersprechen. Du kannst es dem Netzwerk melden, in dem du gerade unterwegs bist oder dem Betreiber einer Gruppe. Und wenn es dann strafrechtlich von Bedeutung ist, kannst du natürlich auch immer noch zur Polizei gehen.
Nal Al-Saidi aus der D-Radio-Wissen-Redaktion darüber, wie Rechtsextreme sich im Netz organisieren und dort ihren Hass streuen und auch, was wir vielleicht dagegen tun können. Wir wollen heute wissen, wie rechts ist Deutschland? Um einer Antwort näher zu kommen, müssen wir uns ja auch mal fragen, wo fängt rechts eigentlich an? Ist der Nachbar, der gerne am Gartenzaun auf Flüchtlinge schimpft, auch schon ein Nazi? Ist er genauso gefährlich wie die rechtsextremen Parteien? Und was muss eigentlich überhaupt passieren, dass jemand rechtsextrem wird und sich noch dazu überhaupt nicht schämt, das in der Öffentlichkeit auch immer wieder kundzutun? All diese Fragen möchte ich jetzt mit Benno Hafenegger klären. Er ist Erziehungswissenschaftler in Marburg und Experte für Rechtsextremismus und Rechtspopulismus. Hallo, Herr Hafenegger.
Hallo.
Wir sprechen hier in dieser Sendung jetzt über die Rechten. Wir haben auch schon geklärt, dass es gar nicht so einfach ist, sie zu definieren, dass es sie in unterschiedlichsten Gruppierungen gibt. Wo fängt für Sie denn rechts an?
Naja, man muss unterscheiden zwischen rechts, rechtspopulistisch, rechtsextrem und auch rechtsradikal. Also sind schon wir Begriffe, die man unterscheiden muss. im Prinzip ist das ein Denken, das unterstellt, dass Menschen ungleich sind. Und wenn Menschen ungleich sind, können sie auch ungleich behandelt werden. Das heißt, es werden andere Gruppen, andere Menschen abgewertet. Sie sind nicht so viel wert wie man selbst, als Deutscher, als Weißer oder wie auch immer. Und das ist eine Ideologie, das wäre die große Überschrift, eine Ideologie der Ungleichheit, der Ungleichheitsvorstellung über Menschen, über soziale Gruppen.
Das haben Sie alle gemeinsam. Was sind denn die wichtigsten Unterschiede zwischen diesen Gruppen, die Sie jetzt genannt haben?
Es gibt einmal Gruppen, die haben ein geschlossenes Weltbild. Man kann sagen, ein geschlossenes rechtsextremes Weltbild, also eine gefestigte Ideologie, ein rassistisches Weltbild, also eine rassistische Ideologie, die Menschen sind ungleich, oder auch ein kulturalistisches Weltbild, mit der Kultur sind die Menschen ungleich. Es geht dann um die Verharmlosung des Nationalsozialismus, einen ganz harten Chauvinismus und viele andere Elemente. Also dieses harte, feste, geschlossene Weltbild, das rechtsextreme Weltbild, das haben in der Bundesrepublik, das zeigen alle empirischen Studien, etwa 6% der Bevölkerung. Mhm. Das ist eine Gruppierung. Und die andere Gruppierung ist die Offenheit in die Mitte der Gesellschaft hinein. Sehr viele stimmen zu, wir brauchen nicht so viele Muslime, ich wollte keinen Sinti als Nachbar haben. Also eher offenere Formen vom fremdenfeindlichen Denken, vom rechten Denken. Also solche offene Formen, solche Zustimmung zu einzelnen Fragen, das reicht weit in die Mitte der Gesellschaft hinein. Und einzelne Fragen, die man stellt, wolltest du einen Sinti als Nachbar haben? Da sagen 50% und mehr, nein, das will ich nicht. Also das ist auch eine Form der Abwertung von anderen Gruppen, mit denen man nichts zu tun haben will, die man am liebsten gar nicht hier haben will. Aber dieses nicht verbunden mit einem geschlossenen rechtsextremen Weltbild.
Wie eng sind denn die Verbindungen zwischen diesen Gruppen, die Sie genannt haben, zwischen Rechtspopulisten und Rechtsextremisten?
Die Verhältnisse sind sozusagen überlappen sich und sind fließend. Also wir haben schon festgefügte Kerne, auch organisierte Kerne des Rechtsextremismus. Das ist bekanntlicherweise die NPD. Das sind Kameradschaften, das sind neonazistische Kleingruppen und viele andere Gruppierungen in diesem Feld. Aber es gibt sozusagen auch immer wieder Verbindungen in die Mitte der Gesellschaft hinein, wenn zum Beispiel Pegida aufruft, in Dresden zu demonstrieren. Nur wenn die extreme Rechte aufruft, vor einem Flüchtlingswohnheim zu demonstrieren, dann kommen nicht nur die organisierten Rechtsextremen eben mit diesem geschlossenen Weltbild, sondern da kommen auch Bürger mit Vorurteilen, mit Ressentiments, mit fremdenfeindlichen Orientierungen, die möglicherweise sich in solchen Prozessen radikalisieren.
Mhm. Lassen Sie uns mal über die Ursprünge sprechen. Wie kommt ein Mensch denn zu diesem Weltbild, zu diesem fremdenfeindlichen Weltbild, das Sie uns gerade beschrieben haben?
Ja, das ist eine sehr komplizierte, komplexe Angelegenheit. Aber wenn man sich auch die Biografien ansieht, die Studien, die gemacht worden sind, dann kommen zum Teil junge Leute, schon Kinder aus rechtsextremen Haushalten. Da wird Ideologie weitergegeben. Oder man gerät als Jugendlicher in eine Clique hinein. Mhm. Man besucht Konzerte. Man lädt sich aus dem Netz Schriften runter. Und man bindet sich so ganz langsam ein in die Ideologie. Man geht zu Veranstaltungen, man kriegt Kontakte. Also es gibt so eine Einbindung, eine Verfestigung, einen Weg in den Rechtsextremismus. Und der ist damit verbunden, dass man sich aus anderen sozialen Bezügen und Beziehungen heraus organisiert sozusagen. Man hat eher Konflikte mit den Eltern dann, distanziert sich, ist nicht mehr mit alten Freunden zusammen, geht nicht mehr in den Sportverein, in die Feuerwehr, in der man vielleicht mal war. Also es gibt so dann Herausbindungsprozesse aus dem normalen Leben und Einbindungsprozesse schrittweise in rechtsextreme Ideologie oder auch in rechtsextreme Gruppierungen.
Ist es dann mehr oder weniger Zufall, in welche Richtung sich jemand in so einer Situation radikalisiert? Er könnte ja auch Islamist werden sozusagen.
Also reiner Zufall ist es nicht, aber es ist auch Zufall. Es gibt in Krisenentwicklungen von jungen Leuten Suchbewegungen. Man will was machen, man will sich organisieren vielleicht auch. Man hat ein Bedürfnis nach Radikalität, nach Eindeutigkeit. Und wenn man zunehmend herausgebunden ist aus dem normalen bürgerlichen Alltag und hier keine Anerkennung erfährt. Und dann ist oftmals zufällig, in welche radikalisierten Strukturen und Gruppierungen man hineingerät. Aber beim Rechtsextremismus gibt es auch sowas wie eine Vororientierung. Man denkt autoritär. Man hat den Bedarf, das System abzuschaffen, wie es heißt. Man hat die Sehnsucht nach einem neuen Führer. Man sucht nach eindeutigen Autoritäten. Man sucht nicht, jetzt machen wir mal den Sprung, wie im Islamismus oder im Dschihadismus, man sucht nicht nach religiösen Führern, nach religiöser Weltdeutung und so weiter. Das sind schon Unterschiede, aber das Bedürfnis, der Bedarf nach radikalen Lebensäußerungen, den anderen und es der Welt zu zeigen, der ist beiden gemeinsam.
Jetzt haben Sie die biografischen Hintergründe für Radikalisierung beschrieben. Welche gesellschaftlichen Probleme stecken denn da noch dahinter?
Also auch hier gilt, wenn man sich die Untersuchungen und die Biografien genauer ansieht, je mehr Zugehörigkeit und Anerkennung junge Leute erfahren in ihrem Leben, fühlen sich zu Hause wohl, sind sie in der Schule anerkannt, sind sie beruflich sozial integriert, haben sie auch ein anerkanntes Freizeitleben im Sport, in der Kultur, desto weniger radikal sind sie. Je weniger Anerkennung und Zugehörigkeit sie erleben und erfahren und in Krisen hineingeraten, auch berufliche Krise, prekäre Lebenssituation, desto größer sind gesellschaftlich dann die Gefahren, dass junge Leute oder Teile von jungen Leuten in solche Radikalisierungsprozesse hineingeraten.
Anlass für unsere Sendung war ja mit der Eindruck, den wir hatten, dass das rechte Gedankengut in Deutschland gerade ziemlich zunimmt. Sehen Sie das auch?
Also wenn man jetzt Rechtsradikalismus, Rechtsextremismus, autoritäres Denken, einen Rechtspopulismus zusammennimmt, dann haben wir eine Entwicklung in der Gesellschaft, wo die Sehnsucht nach autoritären, eindeutigen Lösungen, nach einem autoritären Staat, der die Grenzen dicht macht und so weiter, dass solche Entwicklungen zunehmen. Aber wir haben noch eine Gegenentwicklung. Wir haben eine Öffnung und wir haben eine Willkommenskultur. Wir haben große Bereitschaften, auch Fremde anzunehmen. Also das ist noch relativ uneindeutig. Aber es gibt in diesem Bereich des autoritären Denkens eine Verfestigung, könnte man sagen, und auch eine größere Bereitschaft, dies öffentlich auszudrücken. Man getraut sich öffentlich, seine rechte Gesinnung zu bekunden. Das war lange Zeit nicht der Fall.
Was kann man denn tun, um diese Entwicklung zu stoppen?
Das müssen wir die ganze Gesellschaft durchgehen. Also einmal geht es wichtig, ist wichtig sozusagen, wie Politik und auch wie die Öffentlichkeit, wie die Medien mit solchen Entwicklungen umgehen, aufklärend, immer wieder informierend, die Leute hineinnehmend in Prozesse, jetzt mal an einem Beispiel der Willkommenskultur. Und es gilt aber für die junge Generation insbesondere mit Blick in Familien, in Erziehung, Bildung und Schule, den jungen Leuten in der nachwachsenden Generation so viel Anerkennung und Zugehörigkeitserfahrung zu ermöglichen, wie man nur kann. Das wäre eine Immunisierungsstrategie, um Anfälligkeiten zu verhindern.
Sagt Benno Hafeneger. Er ist Erziehungswissenschaftler in Marburg und Experte für Rechtsextremismus und Rechtspopulismus. Vielen Dank, Herr Hafeneger.
Bitte schön.
Wenn wir hier Sendungen machen bei dir, Radio Wissen, dann versuchen wir eigentlich immer nicht nur über Menschen zu sprechen, sondern auch mit ihnen zu sprechen. Auch was diese Sendung angeht, haben wir ja viel drüber diskutiert hier in der Redaktion, denn es ist ja nicht so einfach. Wie interviewt man Rechtsextreme? Wie begegnet man jemandem, dessen Meinung man für falsch und für gefährlich hält? Wann widerspricht man ihm? Wie ordnet man ein, was sie einem erzählen? Thoralf Staudt berichtet seit über 15 Jahren über die NPD und andere rechte Organisationen. Und für die Bundeszentrale für politische Bildung hat er eine Empfehlung für den Umgang mit Rechten und deren Themen in den Medien geschrieben. Hallo Thoralf.
Hallo.
Es ist ja grundsätzlich eine ziemlich heikle Sache, Rechtsextreme zu interviewen. Auf der einen Seite möchte man mit ihnen sprechen, auf der anderen Seite möchte man ihnen keine Plattform bieten. Deswegen sollte man überhaupt mit NPD-Leuten beispielsweise sprechen?
Ja, natürlich. Ich halte es für unerlässlich, dass man als Journalist mit den Leuten auch spricht, über die man berichtet. Schlicht und einfach, um wirklich herauszufinden, was sie wollen. Natürlich bei der NPD kann man, muss man die Programme lesen, muss man die Flugblätter lesen, muss man die Parteitage besuchen. Aber ich sag mal, Rechtsextremisten sind auch nur Menschen und natürlich muss man sie fragen, was ihre Beweggründe sind, ob sie das wirklich wollen, was sie da aufschreiben und wie sie sich das genau vorstellen. All das kann man nur in einem persönlichen Recherchegespräch herausfinden.
Also, aber Recherche und Vorbereitung sind erstmal besonders wichtig in solchen Fällen. Wie wird so ein Interview denn dann idealerweise geführt? Wie lange kann und sollte man Rechte in den Medien ausreden lassen?
Naja, Das ist vielleicht ein Missverständnis. Also ein Interview heißt ja nicht, dass ich sie live auf Sendung nehme, sondern da tatsächlich wäre ich vorsichtig, weil vieles, was Rechtsextremisten sagen, kann man nicht eins zu eins verstehen, sondern Rechtsextremisten haben häufig eine sehr besondere Sprache. Manchmal verschleiern sie das, was sie eigentlich wollen. Manchmal benutzen sie Worte, die erstmal wie ganz normale umgangssprachliche Worte benutzen, auf eine besondere Weise. Und das muss man als Journalist im gewissen Sinne übersetzen, einordnen, nicht kommentieren. Also ich denke schon, dass man Rechtsextremisten ruhig auch im Originalton zitieren sollte. Aber zum Beispiel das Wort Volk, wenn die sagen irgendwie, das Volk stirbt aus, dann meinen sie mit Volk ein ethnisch, homogenisch, rassisch, reines, volksgemeinschaftliches Gebilde. Sie meinen nicht die auf ein Territorium lebende Bevölkerung. Und also solche Worte, die muss man Hörern, die ja häufig flüchtig zuhören, die keine Experten sind, die nicht die Begriffstiefe in der Spezifik kennen, das muss man dann schon dazu erklären.
Bringt denn was auch Diskussionen anzufangen und ihnen Kontra zu geben?
Kommt drauf an, was man will. Also ich sag mal, ich schreibe vor allem für die Zeit oder beobachte vor allem für die Zeit die rechtsextremistische Szene und für Bücher. Das ist natürlich eine privilegierte Position, weil ich viel Platz habe, auch viel Zeit mir nehmen kann. Und ich habe mit dem damaligen NPD-Bundesvorsitzenden Udo Vogt stundenlang zusammengesessen, Interviews geführt, schlicht um dann herauszufinden, was will der eigentlich, oder ihn auch mal ein bisschen herauszufordern in einer Diskussion. Das ist natürlich dann immer eine, ich nenne es mal, als ob Diskussion. Ich hinterfrage das, wie ich auch bei anderen Politikern hinterfrage, in Interviews auch konfrontativ bin. Ich bin natürlich kein politischer Aktivist. Ich bin kein Debattengegner, der jetzt in einer Talkshow oder in einer Wahlkampfsendung mit einem Politiker als anderer Politiker diskutiere, sondern ich bin Journalist. Ich will was herausfinden. Ich will was meinem Publikum darstellen. Das ist das Ziel von Interviews.
Welche rechtsextremen Veranstaltungen und Demonstrationen hältst du denn eigentlich für berichtenswert? Auch da muss man ja immer wieder ein bisschen aufpassen, dass man Themen vielleicht nicht größer macht, als sie sind oder sein sollten.
Das ist ganz wichtig, da eine Balance zu finden. Also es ist, ich halte es für falsch, wirklich über jede und jede klitzekleine NPD-Demonstration zwangsmäßig zu berichten, weil man sich da dann auch in die Verlegenheit bringt, über jedes Stöckchen zu springen, was Rechtsextremisten hinhalten. Und es gab Fälle, wo Rechtsextremisten bewusst Weihnachten an Heiligabend eine Demo angemeldet haben, um Gegendemonstranten den Heiligabend zu versauen und Journalisten. Das würde ich mir genau überlegen, ob es wert ist, da hinzugehen. Aber genauso falsch ist es auch, wie es manchmal von Kollegen gesagt wird, wir wollen denen kein Podium bieten, wir berichten gar nicht. Das hatte in einer ganzen Reihe von Regionen in den letzten 15, 20 Jahren verheerende Auswirkungen, als Lokaljournalisten in Ostdeutschland zum Beispiel gesagt haben, nö, wir berichten nicht, wir wollen die nicht aufwerten. Das hat dazu geführt, dass Rechtsextremisten unbeobachtet agieren konnten, dass sie besser mobilisieren konnten. Also da eine Balance finden und wirklich genau auswählen, worüber man berichtet und wie man berichtet, das ist journalistisches Handwerk, klar.
Du hast uns vorab schon erzählt, dass du dich im Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres ein bisschen gewundert hast über die Berichterstattung über Pegida. Warum?
Ich fand es, also ich fand es mehr als verwunderlich, wie groß und wie ausführlich über diese Demonstrationen dann so im November, Dezember, Januar berichtet wurde. Klar, das waren 20.000 Leute in Dresden, aber es waren nur 20.000 Leute. Wenn in Berlin 25.000 Leute gegen Gentechnik auf die Straße gehen oder gegen staatliche Überwachung und Geheimdienste, dann sind das kurze Meldungen. Also diese wirklich teilweise exzessive Berichterstattung hat meiner Beobachtung nach dazu geführt, dass diese Pegida-Welle größer wurde, als sie aus ihrer eigenen Mobilisierung hätte werden können. Und man hätte da, finde ich, doch aufklärerischer auch schon viel früher hinschauen sollen und sowas gucken sollen. Was fordern die denn? Und was sind denn an den Behauptungen, was ist denn an den Behauptungen dran, die die aufstellen? Islamisierung des Abendlandes, Überfremdung und so weiter. Also da einen analysierenden, einordnenden Journalismus hätte ich mir viel früher gewünscht, statt nur immer dieses Hingucken, Abfilmen und gucken, ob man irgendeinen Skandal findet.
Sagt Thoralf Staud, er ist Journalist und hat für die Bundeszentrale für politische Bildung eine Empfehlung für den Umgang mit Rechten und deren Themen in den Medien geschrieben. Vielen Dank dir, Thoralf.
Danke dir.
Das war die Redaktionskonferenz für heute. Wie rechts ist Deutschland, wollten wir wissen. Und wir haben herausgefunden, ja, die Meldungen über rechtsextreme Gewalttaten, die häufen sich gerade. Ob die Gewalttaten selbst auch zugenommen haben, das ist anhand von Statistiken schwer zu sagen. Rechtsextremismus und Rechtspopulismus sind aber, so viel steht fest, ein großes Problem. Eines, das oft aus Unsicherheit entsteht und gegen das wir, egal ob im Netz oder auf dem Marktplatz, was tun sollten und dem wir vorbeugen sollten. Damit sagt Karline Thyroff tschüss für heute hier bei D-Radio Wissen.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18:15 Uhr.